Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, Eugen.
Hallo, Carsten, und hallo in die Runde.
Heute zur 48. Folge unseres Brandschutz-Podcasts haben wir ein spannendes Thema, Eugen. Es gibt eine neue Musterschulbaurichtlinie aus dem letzten Jahr.
Ganz genau. Und das wollen wir so ein bisschen beleuchten, unseren Senf sozusagen dazugeben, das ein bisschen in Relation setzen zu der Schulbaurichtlinie aus NRW, die schon ein paar Jährchen alt ist, und so allgemein das ganze Thema besprechen, was sich dort geändert hat.
Ich glaube, ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben ja jetzt so einen Wechsel der wahrscheinlich auch didaktischen Konzepte in den Schulen. Also nicht mehr den, was wir beide noch kennen. Unsere Schulzeit ist lange her. Ne? Mein Abitur ist dieses Jahr ziemlich genau jetzt 30 Jahre her. Da war ja noch der lange Gang durch die Schule üblich. Links und rechts ging Klassenzimmer ab und alles ging vergleichsweise geordnet ab, so aus brandschutztechnischer Sicht. Heute haben wir so ein bisschen andere Konzepte.
Ja, genau. Wobei, ich sag mal, mit den Gebäuden von damals, sage ich jetzt mal, mit denen müssen wir noch sehr lange leben und irgendwie haushalten auch. Und also das ist nicht weg. Aber tatsächlich entwickelt sich das weiter. Im Grunde genommen von dieser klassischen Flurschule, Klassenraum-Flurschule, hin zu neuen Ansätzen, wo die Pädagogen gerne Lernbereiche gerne hätten und so weiter und so fort. Das werden wir beleuchten, ja.
Ich noch eine Aussage dazu, dem Bestand, was du gerade ja schon zu Recht angeteasert hast und gesagt hast, da werden wir uns noch lange mit auseinandersetzen müssen, und das ist sicherlich so. Ich finde das aber auch ganz richtig, denn all das, was wir an Nachhaltigkeitsbestrebungen heute haben, ist ja nicht erreichbar, wenn wir ständig durch geänderte Anforderungen, seien sie begründet oder nicht, versuchen wegzureißen, sondern wir müssen doch wirklich auch das Maximale aus dem Gebäudeleben herausholen, um eben den Ressourceneinsatz niedrig zu halten und den einmaligen Ressourceneinsatz eben zu begründen. Also deshalb finde ich das schon ganz richtig. Und ich glaube, du wirst uns dazu hier noch was sagen, die Schulbaurichtlinie geht ja explizit auch auf Mischformen ein.
Ja, genau. Ich habe mir überlegt, so wie kann man sich das so vergegenwärtigen? Und ich habe mir überlegt, naja, bei diesen Flurschulen waren oder wurden wir, die Schüler, auf Amtsstuben vorbereitet, ja. Und die Lernbereiche bereiten die Schüler jetzt auf die 400 Quadratmeter Einheiten vor, ne? Also quasi als in Büronutzung. Ne? So habe ich mir das in etwa vorgestellt. Ist natürlich ja ein bisschen satirisch gemeint. Ja, aber in die Richtung geht das. Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Aber bevor wir da sozusagen in die Inhalte reingehen, will ich nochmal das Ganze so einordnen, weil das ist alles recht kompliziert oder komplex auch, wie ich finde. Da muss man sich mit beschäftigen als Planer. Und zwar ist es ja so, dass in der MVVTB entsprechend die Musterschulbaurichtlinie entsprechend benannt ist. Und wie du auch schon zu Recht öfter gesagt hast, diese MVVTB wird des Öfteren in Bundesländern 1:1 übernommen. Das finde ich ein sehr guter Ansatz, weil da muss man nicht auf Landesebene dann noch spezifische Sachen regeln, die übergeordnet vielleicht schon ganz gut gelöst sind. Auf der anderen Seite gibt es aber solche Bundesländer wie NRW. Da gibt es sozusagen im Grunde genommen eine Übersetzungsliste, wo dann Landesspezifika reinrutschen, wie zum Beispiel die Schulbaurichtlinie aus NRW. Ja. Und ich habe mir vorhin nochmal diese, die heißt hier in NRW, heißt die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung NRW, eine Anlage dazu von November 25. Und interessanterweise steht da zu der Schulbaurichtlinie, ne, dass da wird dann gesagt sozusagen, der Posten ist nicht besetzt und die lokale Schulbaurichtlinie kann zur Beurteilung herangezogen werden. Ja, das heißt, dieses kann, das hat mich so ein bisschen, bin ich ein bisschen drüber gestolpert, weil faktisch, sobald es einen Schulbau gibt in NRW, wird die Schulbaurichtlinie angewendet. Ja, das vielleicht als Randbemerkung. Aber nochmal zurück, wie verhält sich das denn eigentlich? Kannst du da vielleicht was zu sagen? Und zwar, wenn die MVVTB aktualisiert wird und aktuell in der jetzigen Fassung steht die aktuelle Fassung der Musterschulbaurichtlinie eben noch nicht drin, ja, weil Redaktionsschluss war oder was weiß ich, ja. Wie verhält sich das? Wann können wir damit rechnen, dass die neue aktuelle Schulbaurichtlinie, die Musterschulbaurichtlinie reinkommt in MVVTB? Und wie läuft das ganze Prozedere eigentlich?
Ja, das kann man sozusagen diesen Fragenkomplex, den du gerade aufgemacht hast, dreistufig beantworten. Zum einen über die konkrete Umsetzung. Ich fange jetzt mal vom Konkreten an. In den Ländern gibt es also drei Varianten im Wesentlichen. Es gibt die Bundesländer, die 1:1 übernehmen, teilweise sogar mit einem entsprechenden Automatismus. Das ist natürlich in Bundesländern wie Niedersachsen und Baden-Württemberg ausgeschlossen, da die halt eine zweistufige eigene Regelung oder dreistufige Regelung je nach Betrachtungsweise haben, also mit der Durch- oder Ausführungsverordnung eben noch zwischen Landesbauordnung und VVTB einen Zwischenschritt eingefügt haben. Die müssen immer komplett umstellen, da führt gar kein Weg dran vorbei. Das haben wir also diese zwei Extreme, direkte Übernahme und ich muss das ziemlich komplett anpassen. Und dazwischen gibt es Bundesländer, die aus welchen Erwägungen auch immer, die sind auch nicht zwingend nachvollziehbar, einfach anpassen. Und dann gibt es wieder verschiedene Bundesländer, dann gibt es teilweise, wie du gesagt hast, so Art Konkordanztabellen, wo dann gesagt wird, das, was dort steht, steht hier dort und hin und her. Das macht es manchmal wirklich schwer nachzuvollziehen. Und es gibt eben Bundesländer, die veröffentlichen einen kompletten überarbeiteten Text mit allem. Das ist aber die konkrete Umsetzung in den Ländern. Wir haben, um darauf einzugehen, was du gerade gesagt hast, konkret zum Beispiel am Beispiel der Musterschulbaurichtlinie, ja eine Fragestellung, Übernahme neuer Sonderbauvorschriften zum Beispiel, aber auch DIN-Normen, neue Stände. Teilweise verweisen die MVVTBs ja auf alte Normungsstände. Eine gewisse Zeit noch, haben wir zwei unterschiedliche Aspekte. Einmal den nationalen Aspekt, dass natürlich die entsprechenden Kreise, die daran beteiligt sind an der Erarbeitung, namentlich AGEBAU und DBT im Wesentlichen, diese Dokumente teilweise mit Gründen nicht übernehmen, weil sie halt sagen, es gibt Themen, die dazu führen, dass wir sie nicht übernehmen wollen, weil da neue Vorschriften drin sind, die wir nicht haben wollen. Oder, was ganz viele ja nicht beachten, auch mit Abänderungen. Ne? Nach dieser Tabelle in dem Teil A2 der VVTB, der Bundesländer oder der MVVTB des DBTs, stehen ja teilweise auch abändernde Hinweise zu den eingeführten Bauvorschriften, um mal den alten Begriff nochmal zu verwenden. Das kann kommen, das kann teilweise lange dauern. Das ist sozusagen ins Ermessen der handelnden Personenkreise gestellt. Normalerweise sollte man denken, dass es relativ schnell geht, aber das kann teilweise auch sicherlich Erwägungsgründe haben, die vielleicht auch zwischen Daumen und Zeigefinger liegen, dass man manche neuen Regelungen gar nicht irgendwo geschrieben haben möchte. Ist das ganze Dokument aber fertiggestellt worden, vom DBT auch den entsprechenden Fachkreisen zur Stellungnahme übergeben worden, sind die Stellungnahmen bearbeitet worden am Ende. Es gibt also eine zur Bekanntmachung geeigneten Fassung, gibt es nach der Richtlinie der EU 2015/1535, wer nachlesen möchte, ein sogenanntes Notifizierungsverfahren. Die Mitgliedstaaten der EU, die Türkei und die Schweiz als beides assoziierte Staaten müssen Entwürfe technischer Vorschriften vor deren Erlass, ganz wichtig, der EU-Kommission in diesem Notifizierungsverfahren mitteilen. Und dann beginnt erstmal eine dreimonatige Stillhaltefrist. In dieser Frist haben die Mitgliedstaaten, die übrigen Mitgliedstaaten, die Möglichkeit, diese Vorschrift zu prüfen, ob sie, ich beziehe es jetzt mal nur aufs Bauwesen, im Grunde genommen den freien Warenverkehr behindern. Es gibt dasselbe auch nochmal für IT, da geht es dann um Dienstleistungen und so weiter. Wenn jemand da solche Hemmnisse entdeckt, kann man dagegen dann entsprechend was schreiben und so weiter und so fort. Und das Ganze soll im Endeffekt dazu führen, dass über solche technischen Regelungen nicht auch auf untergesetzlichem Niveau Handels- und Marktbeschränkungen eingeführt werden. Damit sind wir im Endeffekt im unterstaatlichen Bereich in einer Kontrolle auf Ebene der EU gelandet.
Da vielleicht noch eine Frage zu, und zwar, wird davon Gebrauch gemacht? Weißt du das?
Es gibt Stellungnahmen, immer mal wieder, verschiedenster Qualität. Es gibt teilweise Stellungnahmen zu, ich meine, der letzten, also der 25.1er-Fassung der VVTB oder MVVTB, gab es eine Stellungnahme, die ja alle veröffentlicht werden. Die kann man sich in einer Datenbank auf der Website der EU angucken. Da hat jemand aus Deutschland geschrieben, dass er es nicht richtig findet, dass eine mittlerweile im Entwurf oder in als Muster vorliegende Vorschrift nicht übernommen wurde in die VVTB. Darum geht es aber gar nicht. Das ist sozusagen eigentlich verfahrensmissbräuchlich, was dort gemacht wird, weil es geht wirklich nur um Marktbehinderung. Ja, es gibt Fälle, wo unerlaubte Handelshemmnisse in solche Vorschriften implementiert werden und dass dann die Mitgliedstaaten sagen, nee, das macht keinen Sinn. Oder aber ein Mitgliedstaat sagt, macht es nicht viel mehr Sinn, liebe Kommission, dass ihr im Rahmen eurer Harmonisierungsarbeit eine EU-einheitliche Lösung erarbeitet. Harmonisierung von auch gerade Normen, ne? Harmonisierte europäische Normen haben wir ja im Bauwesen leidlich Erfahrung mit. Funktioniert ja meistens nicht so richtig. Aber insgesamt, da wird schon Gebrauch von gemacht, aber im, ja, ich würde mal sagen, im geringsten Maße. Also das ist nicht viel.
Okay, wenn das sozusagen diese 3 Monate, glaube ich, hast du gesagt, rum sind und man das vielleicht berücksichtigt hat bei der Überarbeitung, dann wie wird das dann in Gang gesetzt weiter?
Wenn die 3 Monate rum sind und es keine Einsprüche gab, die zu werten sind, dann kann der dann muss der Staat, der das Ganze ins Notifizierungsverfahren gegeben hat, die endgültige Fassung noch einmal der EU-Kommission zur Verfügung stellen, kann dann entsprechend das bei sich veröffentlichen, in Kraft setzen, wie auch immer das im Landesrecht jeweils geregelt ist. Und dann kann es sozusagen losgehen. Gibt es Einsprüche, dann muss ausführlich Stellung genommen werden und so weiter, dann verlängern sich die Fristen nach hinten raus immer weiter. Aber, und das ist ganz wichtig, die Wirkung im Endeffekt, zum Beispiel bezüglich der MVVTB 2025/1, ist halt, dass die damit erst einmal festgesetzt ist. Damit ist das Thema dann auch nicht mehr einfach mal eben locker änderbar. Ja, wir müssen ja mal sehen, im Bauordnungsrecht wird ja häufig gesagt, wir verschieben etwas auf die Ebene der Verordnung, der Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, was auch immer, damit es flexibler ist als ein Gesetzgebungsprozess. Wir könnten theoretisch alles in die Landesbauordnung schreiben, dann muss es alles durch die Landesparlamente. Wird nie fertig werden. Aber es ist nicht so einfach, wie sich viele vorstellen, weil wir eben im Bauordnungsrecht immer einen Eingriff in den harmonisierten europäischen Binnenmarkt haben oder auch nicht so harmonisierten Binnenmarkt eben im Zweifel. Und dadurch haben wir diesen Prozess. Dieser Prozess führt dann aber dazu, dass diese Vorschrift festgeschrieben ist. Die kann dann nicht mehr beliebig geändert werden. Und genau das ist hier der Fall gewesen. Deshalb verweist die MVVTB 2025-1 auf die alte Schulbaurichtlinie. Die konnten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auf die neue Schulbaurichtlinie verweisen, denn die gab es noch gar nicht. Auch im Übrigen, dieser Entwurf muss notifiziert werden. Ja, und das war das Thema. Die können das natürlich jetzt in der nächsten Fassung, im nächsten Entwurf für 26, können die aufnehmen. Ob das geschieht, das liegt dann wiederum, und da schließt sich der Kreis, im Ermessen der handelnden Person.
Okay, wahnsinnig kompliziert und langwierig und wiederkehrend, aber wir können damit rechnen, dass früher oder später die Vorschriften praktisch da abgedatet werden.
Es gibt ganz wenig Vorschriften, die das so gar nicht schaffen da rein. Es gibt mal so ein paar Sachen und es gab mal so ein paar Beispiele, aber in anderen Bereichen, wo die aus verschiedensten Gründen von Fachkreisen aber auch abgelehnt wurden, die Entwürfe. Ja, wenn, sag ich mal, Lobbyisten sich im Normungsprozess zu stark durchgesetzt haben, was ja mal vorkommen soll, dann habe ich natürlich so ein Themenfeld, wo ich im Endeffekt mir dann auch wiederum als Normgeber im Sinne von Normgeber der VVTB natürlich überlegen muss, ob das wirklich Sinn macht, diese zu übernehmen. Im Übrigen, da schließt sich ja meine Kritik an der Pauschalkritik vieler Lobbyisten, zum Beispiel der Bauwirtschaft, an, die sagen, wir müssen alle möglichen Normen abschaffen, weil der Staat uns überreguliert. Gucken wir mal rein, wer in den DIN-Ausschüssen sitzt. Das sind Unternehmen. Das sind die Mitglieder dieser Verbände, die sagen, wir müssen diese Normen abschaffen. Es liegt also in deren eigenen Verantwortungsbereich zu entschlacken, was an Regelungswust da ist. Aber das nur mal so am Rande. Ich musste meinem Frust über diese Aussagen mal kurz Luft verschaffen.
Ja, also danke auf jeden Fall für deine Ausführungen. Ich sehe das eigentlich so. Ich sehe keine Kräfte, keine Personenkreise in Deutschland oder eigentlich in der EU, die ernsthafte Bestrebungen verfolgen, das Ganze zu vereinfachen und zu entschlacken. Meine Beobachtung war eigentlich, dass es über die Jahre, Jahrzehnte immer komplexer geworden ist. Dadurch entstehen im Grunde genommen diese Kosten alleine schon aus der Komplexität heraus, ja, dass man das Ganze auch unterhalten muss, fortschreiben muss, weiterentwickeln muss und so weiter. Ich weiß nicht, ob das alles zielführend ist, ehrlich gesagt. Ja, wüsste aber auch nicht direkt, wie man das anders unbedingt lösen könnte, ja.
Also, wo ich dir recht gebe, ist, ich sehe da genauso wenig wie du wirklich Kräfte, die da intensiv dran arbeiten. Ich behaupte jetzt einfach mal, weil sich aber auch zu viele Leute sehr, sehr gut eingerichtet haben in diesem System. Um es jetzt mal ganz provokant zu sagen, aber dafür sind wir bekannt, dass wir auch provokante Dinge sagen. Ganz kurz noch zum Abschluss, bevor wir zu deinem Hauptthema, zum Inhalten kommen. Ich habe in den Entwurf mal geguckt. Es gibt ein Entwurfsdokument für die MVVTB 2026/1 vom DBT veröffentlicht, Stand November 2025. Da waren Einsprüche möglich bis zum 19. Dezember 2025. Und da gibt es natürlich, das ist zusammengefasst, da sind wirklich nur die geänderten Sachen drin, was ja auch sinnvoll ist. Und dort gibt es entsprechende Hinweise, sage ich jetzt mal, wo Änderungen sind. Da gibt es die Tabelle A22, technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Messung, Ausführung und technischen Anforderungen an Bauteile, etc. pp. Und da gibt es dann ja den Unterpunkt A222, Garagen und Sonderbauten. Und da gibt es offensichtlich ausschließlich eine Änderung bezüglich der Mustergaragen- und Stellplatzverordnung. Da ist eine Fußnote irgendwie verändert worden. Aber wenn ich das jetzt hier richtig sehe, wird die neue Musterschulbaurichtlinie ihr nach auch nicht übernommen.
Okay, ist ja interessant. Ne?
Ja, also
okay,
schauen wir mal.
Belassen wir es dabei. Das ist also wahnsinnig kompliziert und einer Dynamik unterworfen, die, wo man nicht hintersteckt. Aber ich vermute, du liegst vollkommen richtig, dass sich viele Leute da richtig eingerichtet haben und davon auch letztendlich profitieren. Betrifft auch meiner Meinung nach so manche Regelungen auch in der Landesbauordnung.
Mhm.
Gut, kommen wir zurück. Vielleicht, bevor wir da einsteigen in die Schulbaurichtlinie, vielleicht kurz zu der Historie, zu der Schulbaurichtlinie. Die ist irgendwann mal in den 70er Jahren entstanden, oder erstmalig?
Ja, 1974, die erste Fassung. Ja, genau. Also über 50 Jahre alt.
Genau, und wurde dann immer wieder fortgeschrieben und der Bedarf an diesen pädagogischen neuen Konzepten, dass man offene Lernräume kreiert statt klassische Klassenräume, führte denn dazu unter anderem, dass Ende 2020 in NRW eben die Schulbaurichtlinie letztmalig angepasst wurde und dort sind eben solche Kernbegriffe eingeführt worden wie Lernbereiche zu schulischen Zwecken, zusammenhängende Bereiche und so weiter oder zentrale Bereiche mit umgebenden Räumen. Da ist das erstmalig aufgetaucht, meines Wissens. Und die jetzige Musterschulbaurichtlinie ist, so würde ich das verstehen, eine Art Weiterentwicklung. Da wurden Begriffe neu gefasst, zum Teil auch anders beschrieben als in NRW. Und so kann man das, denke ich, auch zusammenfassen, dass im Grunde genommen da es eine Dynamik gibt und eine Anpassung stattfindet über die Jahre.
Ja, ich hab das, nachdem wir das Vorgespräch zu dieser Folge hatten, mir mal angeguckt, was du sagst, da muss man richtig vorsichtig sein, wenn man dieses Modell, diese Schulbaurichtlinie nach dem Runderlass dort des Ministeriums für Heimat, Kommunales Bauen und Gleichstellung aus dem Jahr 2020 nimmt, was du gerade nämlich gesagt hast, die Begriffsdefinitionen sind leicht unterschiedlich. Abgesehen davon, dass ich spannend finde, dass man generell hier schon wieder neue Begriffe definiert. Räume mit gehobener Brandgefahr.
Mhm.
Warum schon wieder? Es gibt doch Begriffsumfänge, wo das schon drin ist.
Egal. Ja, das ist ja generell zu beobachten. Das haben wir schon festgestellt, dass zum Teil auch die Landesbauordnungen von den Grundfesten des Bauordnungsrechts wie die Gebäudeklassen zum Teil ja abweichen. Ne? Und das franzt zum Teil aus. Ne? Ich finde das bedenklich, weil man braucht ja sozusagen grundlegende Definitionen, mit denen man arbeiten kann. Ne?
Absolut. Und vor allem teilweise, das ist ja das, was wir beide auch den Studierenden immer wieder versuchen zu vermitteln, benutzt Standarddefinitionen, dann braucht ihr sie nicht nochmal komplett zu erarbeiten. Jetzt wird es dann da wieder so gemacht, dass da wieder jeder anfängt, seinen eigenen Kram, das hört sich ja sehr despektierlich an, ich meine das nicht, aber jeder macht sich die Arbeit, wieder selber das Ganze zu machen. Das ist doch eigentlich
ist kontraproduktiv, ne? Sofern, wenn das sozusagen jeder eins zu eins übernehmen würde und das doch zu einer Einheitlichkeit führt, dann würde ich das persönlich begrüßen, ne? Aber ich verstehe natürlich, dass es wahrscheinlich Gründe gibt, wo man sagt, na, damit können wir jetzt nicht leben, ne? Also zum Beispiel jetzt konkret neue Begriffsbestimmungen in der Musterschulbaurichtlinie. Dazu gehört zum Beispiel Lernbereich, Erschließungsbereich oder Rettungsbalkon wurde dort Punkt 2.5 aufgeführt, ja. Also, wie du sagst, ne, ob das unbedingt immer so sein muss, dass man neue Begriffe dort einführt, ja.
Wir beide kennen es aber wiederum selber aus Richtlinien- und Gremienarbeit. Das ist immer ein Kompromissthema. Und irgendwann wird eine neue Definition gewählt, um damit einen Kompromiss zu erzielen.
Ja. Ja, ja.
Das ist vielleicht nicht optimal, aber dient halt schlussendlich irgendwann dem Fertigwerden.
Ja, also wenn man so ein bisschen auf die Unterschiede eingeht, dann wurde in NRW sozusagen insbesondere, ließen sich dort mehrere Punkte benennen, aber dort wurden im Grunde genommen so Hauptgänge definiert, die freizuhalten waren oder sind. Und die Besonderheit war, dass man diese Hauptgänge im Grunde genommen markieren sollte, also farblich unterscheidbar darstellen sollte, damit wahrscheinlich die Schüler dort diese Hauptgänge leichter finden. Die mussten auch bestimmte Breite haben. Man musste aus dem Lernbereich nach maximal 10 Metern zum nächsten Hauptgang kommen. Hauptgang kennen wir halt so aus der Industriebaurichtlinie so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man sich da was abgeschaut hat. Und da sollte sozusagen Boden- oder Materialwechsel stattfinden. Keine fest installierten Einrichtungsgegenstände sollten dort aufgestellt werden. Und es sollte auch so ein Erschließungsplan aufgestellt werden. Das haben die zur Verpflichtung gemacht, im Grunde genommen, dass das eine Bauvorlage ist. Das sind alles so Besonderheiten, die gibt es jetzt in der Musterschulbaurichtlinie so nicht.
Also es gibt eine Begründung im Übrigen, wenn ich das ergänzen darf, was diesen Materialwechsel oder die Kennzeichnung dieser Hauptgänge betrifft. Komme ich jetzt wieder aus der Sicht auch der Brandschutzbeauftragten. Das wurde unter anderem damit begründet seinerzeit in der Gesetzesbegründung, dass man gesagt hat, dass man nur so sicherstellen kann über dieses optische Kriterium, dass diese ständige Freihaltung der Hauptgänge, die ja auch in den Bereichen gefordert ist. Wir haben ja auf einmal eine Situation, wir haben einen Hauptgang, der zwar nach der Vorschrift in NRW ein Teil des Rettungsweges ist. Da steht da ja irgendwie so auch explizit drinne. Hauptgänge sind Teile der Rettungswege oder sowas. Aber ja nicht baulich so 1:1 dem zuzuordnen ist. Das wäre ja so ähnlich wie im normalen Bereich, wenn der Weg im Büro zum Rettungsweg hin schon dazugehörte. Hat man hier aber natürlich die Obliegenheit ausgesprochen, dass dieser Weg freigehalten werden muss. Und da wurde damals gesagt, das geht nur, wenn der eindeutig optisch erkennbar ist. Und man wollte damals, glaube ich, noch, das ist aber damals nicht reingekommen, taktile Kriterien haben. Hm. Das hat damit zu tun, weil NRW Förderschulen mit explizit in diese Regelung aufgenommen hat.
Ja, okay, also man kann das schon verstehen aus dieser Sicht, dass man sich das gewünscht hat, dass man das so macht, wobei das natürlich einen hohen Aufwand bedeutet. Und klar, jetzt komme ich im Grunde genommen mit meinen Erfahrungen aus konkreten Schulen, auch als Brandschutzbeauftragter oder auch Brandschutzkonzeptersteller. Ganz ehrlich, also meine persönliche Meinung, das, was man ins Brandschutzkonzepte reinschreibt, ja, oder was man sich wünscht als Brandschutzbeauftragte, das ist das eine. Aber was die Lehrer und die Schüler vor Ort machen, das ist teilweise ganz was anderes, ja. Es gibt Schulen, die halten sich relativ strikt an diese Vorgaben und bei anderen Schulen funktioniert das überhaupt nicht, ja. Also ich gebe mal ein paar Beispiele. Da werden eben doch Möbelstücke aufgestellt. Da werden irgendwelche Kletterwände nachträglich reingesetzt. Das kriegt ein Brandschutzkonzeptersteller selten mit, ja, und ein Brandschutzbeauftragter, der wird häufig vor vollendete Tatsachen gestellt, ja. Das heißt, man wünscht sich das, dass es im Grunde genommen, dass man diese Sichtbeziehungen hat dort, um die Brände früher zu erkennen. Man wünscht sich diese großen Räume. Diese Sichtbeziehung ist ein wichtiger Aspekt sozusagen, um diese Sicherheit dort zu gewährleisten. Und gleichzeitig wird das aber im Schulbetrieb teilweise unterlaufen. Ja. Das ist so sozusagen die Problematik, die sich dort ergibt, meiner Meinung nach.
Naja, zumal man ja, das kennst du genauso gut wie ich auch aus der Praxis, sich manchmal wünscht, von der Sache her, dass etwas gemacht wird. Man hat eine Begehung gemacht, man hat das aufgeschrieben, man hat gesagt, hier komm, da müsst ihr mal gucken, das geht so nicht, das ist gefährlich. alles gut erstmal. Dann kommt man irgendwann wieder und wundert sich, dass diese ganzen Maßnahmen umgesetzt wurden. Das ist ja atypisch in der Praxis.
Mhm.
Dann, ich habe das selber gehabt in meiner alten Tätigkeit in einem Gebäude und dann war ich irgendwann in dem Gebäude losgelöst, was in dem Gebäude mit Ausnahme eines Ansprechpartners niemand wusste, dass ich nochmal eine Zeit später, paar Wochen später kam und bin da durchgegangen und habe einen Nervenzusammenbruch nach dem nächsten bekommen. Mhm. Was ist passiert? Der Hausmeister, in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, wer das genau war, ich will jetzt niemandem direkt die Schuld geben, hat schlichtweg vor der Begehung aufgeräumt, hat sich das Protokoll vom letzten Mal genommen und hat alles, was du gerade gesagt hast, so an mobilen Brandlasten, wie man so schön sagt, aus den entsprechenden Bereichen weggeräumt. Ja. Und als ich weg war, haben sie wieder reingestellt. Also das ist natürlich eh immer so ein Problem. Das Leben außerhalb einer Begehung, das haben wir nicht im Griff.
Ja. Ja, wie gesagt, es gibt Schulen, da klappt es besser. Es kommt auch auf die Schulleitung an oder wie auch die Lehrer ticken, sage ich jetzt mal. Es ist ein schwieriges Geschäft. Aber worauf ich hier eingehen möchte, on top kommt ja noch drauf, über welche Flächen sprechen wir denn hier überhaupt? Die sind durchaus beachtlich. Also die sind weit, weit weg von dem klassischen Klassenzimmer. Und zwar die Schulbaurichtlinie in NRW begrenzt den einzelnen Lernbereich auf 600 Quadratmeter und die Musterschulbaurichtlinie von 25, da gibt es unterschiedliche Kategorien. Die Kategorie L, das ist die größte Kategorie, geht bis zu 900 Quadratmetern. Ja. Natürlich mit anlagentechnischen Maßnahmen kombiniert mit diesen ganzen organisatorischen Auflagen, die sich da ergeben. Aber das sind doch Flächen, wo ich sage, naja gut, also die Lauflängen oder Rettungsweglängen werden nicht kürzer. Ja. Manchmal wird eben dort ein Labyrinth aufgebaut aus Möbelstücken und so weiter, ne? Weil eben die auf der einen Seite wünschen sich die Lehrer diese Transparenz und große Räume. Ja, auf der anderen Seite wünschen die sich aber auch irgendwelche Rückzugsräumchen oder Unterräume, wo die Schüler dann in Ruhe arbeiten sollen. Ne? Das ist halt so ein bisschen, und dann wird natürlich auch improvisiert und auch mal eben schnell verändert und dann werden Möbelstücke umgestellt, ja.
Ja, ja, mal eben umgestellt. Auch, und das muss man ja heute auch sehen, teilweise ja, das weiß ich aus dem Bekanntenkreis, durch Lehrkräfte, die mit der Schule, in der sie jetzt gerade mal eben eingesetzt werden zum Beispiel, gar nicht so vertraut sind, weil sie dort nur vertretend tätig sind durch Ausfall von anderen Lehrkräften und so weiter und so fort. Also kann man denen ja eigentlich gar keinen wirklichen Vorwurf machen, die wissen es teilweise ja auch schlichtweg nicht besser.
Ja, ja. Ja, also das ist so eine Gemengelage sozusagen auch in der Praxis, wo man ganz genau als Konzeptersteller hinschauen muss erstmal, wie löst man das Ganze, also wo gestattet man Zugeständnisse, wo kreiert man diese Lernbereiche, sage ich jetzt mal, und wo kombiniert man das, denn auch das klassische Klassenzimmer ist ja nicht weg, ne? Sondern das wird ja teilweise immer noch auch gewünscht durchaus. Und on top kommt ja noch dazu, dass wir Spezialräume haben. Also wir haben irgendwelchen chemischen Vorbereitungsräume, also diese Räume mit sogenannter gehobener Brandgefahr. Ne? Da muss man auch nochmal genau, oder Werkräume, Labore und so weiter, Lehrküchen, da muss man auch ganz genau hinschauen, wie geht man damit um und was darf man innerhalb so einen großen Lernbereichs machen und was muss man sozusagen auch vielleicht brandschutztechnisch sauber abtrennen?
Ja, und das Schwierige, glaube ich, in dem Kontext ist, also für die Planenden, primär die Architekten auf der einen Seite und die Brandschützer auf der anderen Seite, jetzt so aus meiner Sicht des Nichtlehrers, ist, dass die sich natürlich sehr, sehr, sehr viel tiefer als bei so einer klassischen Flurschule möglicherweise, so nehme ich das zumindest wahr, in auch das didaktische Konzept der Schule eindenken müssen. Denn diese Anordnung der Bereiche hat dann ja auf die didaktische Tauglichkeit der Schule einen erheblichen Einfluss. Aber es gibt halt Ausschlüsse, wie du gerade gesagt hast, ne? So diese Räume mit der gehobenen Brandgefahr, die dürfen dann ja zum Beispiel nicht in Lernbereichen angeordnet werden. Mhm. Steht in der Musterschulbaurichtlinie. Das sind natürlich so Dinge, das vereinfacht das Ganze nicht unbedingt. Das war in der klassischen Flurschule relativ einfach.
Ja, also man hat viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, aber damit geht ja auch einher, dass da eine Verantwortung entsteht bei den Planenden. Im Grunde genommen das so auszutarieren, dass es auch tatsächlich funktioniert. Ne? Und ich weiß auch nicht unbedingt, ob man das im Vorfeld als Planer wirklich durchdenken kann, weil ja eben, wie wir besprochen haben, diese Dynamiken innerhalb einer Schule auch vorherrschen, auch was übrigens Brandlasten angeht, ja, also was da mittlerweile auch an Elektronik in Klassenräumen oder in diesen Lernbereichen vorhanden ist, was da an Möblierung drin ist, ja, also das ist durchaus beachtlich, auch Kunststoffe, ne? Das ist also mein klassisches Klassenzimmer, wo ich unterwegs war, sah doch recht karg aus, sage ich jetzt mal, ja. Und wenn ich jetzt, wir haben ja hier 3 schulpflichtige Kinder und ich gehe regelmäßig auch in die Schulen, auch in Grundschulen, und das hat sich einfach rasant geändert, was da einfach an Bildmaterial hängt, was da einfach auch wirklich an Spielzeugsachen auch drin sind, die meistens ja aus Kunststoff sind. Also das ist wirklich beachtlich, ne?
Naja, und dann überleg dir mal, heutzutage hat nachher, in gewissem Alter zumindest, jedes Kind ein Handy dabei, möglicherweise noch eine Powerbank und ein Tablet, wenn das jetzt wie heißen diese schönen iPad-Klassen sind, dann hast du ja wirklich auch eine hohe Anzahl, wie du gerade schon zu Recht gesagt hast, elektronischer Geräte. Also ja, die gab es halt zu unserer Schulzeit nicht. Na, das war natürlich dann auch aus Brandschutzsicht vergleichsweise einfach. In der Oberstufe haben dann nur der ein oder andere ein Feuerzeug dabei gehabt, weil er geraucht hat, illegalerweise in der Pause, so er noch nicht 18 war. Also, ne, das sind natürlich so Themen, die dann deutlich schwieriger zu handhaben sind von der Sache her.
Ja.
Mir ist noch eine Vorschrift aufgefallen, vielleicht kannst du mir die erklären, die ich nicht nachvollziehen kann. 3.8, Rettungsbalkone, du hast den Begriff gerade genannt. Da drinnen steht, Rettungsbalkone sind raumabschließend in der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken auszuführen. Wie führt man denn bitte Balkone raumabschließend aus? Oder habe ich jetzt einen Denkfehler verstehe das gerade nur nicht?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dadurch, dass das in der Musterschulbaurichtlinie drin steht, habe ich mich damit jetzt mit diesem konkreten Punkt noch nicht befasst. Ich kann mir das eigentlich ad hoc so erklären, dass die eben ja so eine anleiterbare Punkte wünschen, die brandschutztechnisch auch abgetrennt sind, wo die Schüler dann im Grunde genommen auf Rettung über das Rettungsgerät der Feuerwehr warten sollen und dann dadurch geschützt sind.
Ich habe gerade mal, es gibt ja eine Erläuterung dazu. Ich habe die gerade mal aufgemacht. Eugen, es gibt eine ganz einfache Lösung. Man kann sich auch mit der Erläuterung zu seiner eigenen Richtlinie wieder korrigieren und das ganz einfach lösen. Relativ langer Text. Und dann kommt der letzte Satz zu Punkt 3.8, Rettungsbalkone. Der Raumabschluss bezieht sich daher nur auf die Decke. Also man hätte einfach auch sagen können, die Balkonplatte muss in der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken ausgeführt werden. Okay.
Meistens ist die das doch schon.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Okay. Aber egal.
Ja.
Aber nein, das fiel mir nur auf. Aber ne?
Ja.
Offensichtlich haben die selber nachher gemerkt, dass das schwierig ist in der Formulierung.
Ja.
Okay.
Ja, gut. Dann gibt's dann Unterschiede zwischen Muster und der Schulbaurichtlinien aus NRW. Stichflurlängen, Rettungsbalkone hatten wir schon angesprochen, Ausgangstüren und so weiter. Also es gibt schon auf jeden Fall Unterschiede und insbesondere auch bei der Technik, ja. ob zum Beispiel der Blitzschutz zwingend vorgeschrieben ist, innerer oder äußerer Blitzschutz. Da gibt es Unterschiede. Wandhydranten, meistens trockene Steigleitungen, wenn überhaupt. Was relativ unterschiedlich gehandhabt wird, ist im Grunde genommen die Entrauchung. Ja. Es gibt ja immer wieder auch Hallen in den Schulgebäuden und die möchte man entrauchen können. Und auch diese Lernbereiche, das ist ja auch, weil die doch eine beachtliche Größe haben, ist ja auch die Frage, wie bringt die Feuerwehr im Einsatzfall dort den Rauch raus, ja? Und das wird eben unterschiedlich gelöst.
Die NRW-Variante sozusagen ist ja relativ klar, Hallen müssen unter Schutz und Brandbekämpfung geraucht werden können. Schutzziel nicht Personenrettung. Und die haben die entsprechende Öffnung an der obersten Stelle mit 1% der Grundfläche oder im oberen Drittel der Außenwände mit 2% der Grundfläche.
Ja, eigentlich wie ähnlich wie in der Industriebaurichtlinie, ne?
Genau. Und dann haben die eine Grenze, Lernbereiche mit größer als 50 Quadratmeter müssen zur Unterstützung der Brandbekämpfung entraucht werden können. Dann konkretisieren die es immer weiter. Das haben die im Grunde genommen ja auch, die ersten Teile haben die im Grunde genommen übernommen in 7.2, da steht das im Grunde genommen analog drinne. Dann ist hier nur noch mal konkretisiert mit der Bedienbarkeit und so weiter zum Öffnen und so weiter. Im Grunde genommen ist das ja die nicht normierte und klassifizierte Entrauchung, die hier nur gefordert wird. Das ist ja wirklich nur eigentlich eine reine Öffnungssache. Wir haben ja nicht die Personenrettungsanforderung, die dann ja wesentlich mehr Maßnahmen erfordern würde, im allergrößten Zweifel Nachweis der Wirksamkeit, sondern hier geht es ja wirklich nur darum, der Feuerwehr die Arbeit zu erleichtern. Was bei Schulen aber auch nach meinem Dafürhalten plausibel ist, weil du Schulen ja relativ im Schulbetrieb zumindest relativ gut leer kriegst im Brandfall.
Ja, das stimmt. Das kann ich wirklich nur bestätigen. Also in der Regel in wenigen Minuten sind die Schüler alle draußen.
Wer ihn das interessiert, wir haben da übrigens eine Folge zugemacht, verlinken wir nochmal in den Shownotes zum Thema Räumung, / Evakuierung von Schulen vor einem Jahr oder sowas.
Genau.
Also insgesamt gilt die insbesondere die Musterschulbaurichtlinie für alle modernen Formen, die es gibt, ob die jetzt Lerncluster heißen oder was auch immer. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ne? Die wollen eigentlich alles abgreifen. Von der Klassenschule an einem langen Flur bis hin zu den modernen Formen.
Ja. Es gibt übrigens auch, das fällt mir gerade ein, auch Literatur inzwischen, nicht nur Fachartikel, sondern auch Fachbücher, speziell zum Schulbau, wo diese unterschiedlichen Lernkonzepte auch da oder, sage ich mal, brandschutztechnische Lösungen dazu vorgestellt werden, diskutiert werden. Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Man kann, glaube ich, festhalten, es gibt viele Gemeinsamkeiten in den beiden Richtlinien. Ich würde die Musterschulbaurichtlinie von 25 als eine Art Weiterentwicklung der Schulbaurichtlinien von NRW ansehen. Und ich denke, da wird die Reise hingehen. Ich bin mal sehr gespannt, ob die Schulbaurichtlinie dann von NRW angepasst wird auf dieser neuen Grundlage.
Ja, das ist wirklich zu fragen. Hinterfragen weiß man wirklich nicht. Ne? Da spielen ja so viele politische Kreise im Hintergrund eine Rolle mit Verbänden, Lobby und so weiter. andere Ministerien, ne? Der Schulbau wird ja von einem anderen Ministerium betrieben und die werden da sicherlich mitsprechen wollen. Das Interessante bei der ganzen Sache ist, das sieht man auch im Übrigen, wenn man, und da schließen wir jetzt sozusagen den Kreis zum Eingangspunkt, die Richtlinie aus NRW aus 2020 ist ebenfalls notifiziert worden. Auch hier steht wieder ein Vermerk drin, dass die gemäß der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates entsprechend notifiziert wurde und dementsprechend auch hier wieder, das ist das Thema, sobald ein Bundesland das im Grunde genommen abändernd annimmt, deshalb geht der Trend natürlich mittlerweile dahin, dass man die Sonderbauvorschrift ziemlich 1:1 übernimmt, müsste man wieder neu notifizieren lassen.
Ja, aber das ist eben der Punkt, ne? Also im Idealfall, also in einer perfekten Welt, wäre die Vorschrift wirklich 1:1, ne? Aber das passiert ja gerade nicht, sondern es wird weitgehend übernommen und dann aber in Teilen doch anders gelöst, ne? Und dann musst du ja von vorne anfangen mit dieser Notifizierung.
Genau, wenn ich inhaltliche Änderungen vornehme, dann muss ich neu mit dem Notifizierungsverfahren anfangen. Das ist richtig. So ist das gedacht.
So bleibt das aber auf jeden Fall spannend, ne? Also.
Ja, und es führt halt dazu, dass eben Konzepte möglicherweise nicht über alle Bundesländer übertragen werden können. Ne? Dass einfach sozusagen so ein bisschen hängen bleibt in den Bundesländern. Und wenn man woanders hin will, halt angepasst werden muss. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das, was im Grunde genommen die Kommission, die Musterbauordnung in den Ende der 1950er Jahre erarbeitet hat, damals schon geschrieben hat. Also wenn man den Abschlussbericht aus Anfang der 60er dieser Kommission sich durchliest, haben die damals schon geschrieben, dass es eine Herausforderung ist. Ich umschiffe jetzt den Begriff des Problems in dem Kontext. Eine Herausforderung, ja, es ist ja immer Verfassungsrecht, da muss ich die Verfassung ändern. Mhm. Das ist ja möglich, was muss ich dann halt auch tun? Auf jeden Fall haben die geschrieben, dass es natürlich für die Praxis eine Schwierigkeit darstellt, dass möglicherweise an einem Ort etwas nicht zulässig ist, was an einem anderen Ort sehr wohl zulässig sei. Und das ist also etwas, was uns im Grunde genommen seit der Teilung vom Bauplanungs- zum Bau- und dem Bauordnungsrecht mit den abweichenden Gesetzgebungskompetenzen, Planungsrecht Bund, Ordnungsrecht Länder, nach dem Zweiten Weltkrieg verfolgt. Und der ist ja nun schon zum Glück lange her.
Ja, genau, dass sozusagen, wenn das nicht übergeordnet anders gelöst wird, werden wir damit leben müssen. Und ja, es ist auch, bleibt auch spannend, sozusagen, wie diese neuen Schulbaurichtlinien sozusagen, die müssen ja teilweise auch angewendet werden bei Umbauten an Schulen. Wir bauen ja selten Schulen neu, wirklich, sondern meistens werden die alten irgendwie ertüchtigt oder in Containerbauten umgezogen und dann wieder zurück. Also überwiegend, finde ich, findet der Schulbau schon im Bestand statt und nicht unbedingt im Bereich des Neubaus. Oder was meinst du?
Ja, Neubau würde ich als sehr, sehr untergeordnet ansehen. Ich kenne jetzt aus meiner Haupttätigkeit so das ein oder andere, weil da habe ich ja immer so aus ganz Deutschland Themen auf dem Tisch. Da kommt das ab und zu mal vor, dass dort ein Bauvorhaben auch ein wirklicher Komplettneubau einer Schule ist. Das ist aber wirklich selten. Häufiger kommt schon vor, dass komplette Anbauten an Schulen rangesetzt werden. Das macht es natürlich einfacher, weil ich da natürlich den Bestandseingriff weniger stark habe, sondern ich baue etwas Neues ran und verbinde maximal. Aber das meiste, was dort stattfindet, sind entweder Überarbeitung des Baubestandes, und Anpassung an moderne Lernformen, Noch viel häufiger sind aber eigentlich Mangelbeseitigungen. Also ich war sicherlich in den letzten 9,5 Jahren, die ich bei Däumer bin, selber in 20 Schulen, wo sogenannte brandschutztechnische Sanierungen durchgeführt wurden, weil einfach alles Grütze ist, was dort vorhanden ist im Bestand. Also Brandschutz gibt's nicht.
Ja, und die beiden Schulbaurichtlinien, die Muster und die aus NRW, adressieren ja diese Thematik oder diese Problematiken im Bestand ja gar nicht. Ne? Das heißt, rein faktisch, so aus meiner Erfahrung, werden dann zum Teil alte Vorschriften rangezogen, um zu verstehen, wie wurde damals geplant sozusagen. Und dann versucht man das in Teilen mit diesen neuen Vorschriften zu kombinieren. Hier bleibt es bei den Fluren beispielsweise, und dort entstehen diese offene Lernlandschaften oder Lerncluster und so weiter. Das heißt, ist das nicht so ein bisschen Rosinenpickerei dann?
Ja, das ist, man kann jetzt sagen, Rosinenpickerei, das hat ja so eine ganz klein bisschen negative Konnotation. Man könnte es natürlich positiv sagen, wenn wir davon ausgehen, dass die Brandschutzkonzepterstellung wirklich schutzzielorientiert stattfindet, dass das dann natürlich echtes Engineering ist, was dort stattfindet. Mhm. Positiver ausgedrückt. Ja, aber das ist ja klar, das geht in die Richtung, aber ich glaube, die Bauaufgaben, die wir in diesem Bereich einfach haben, sind nicht anders lösbar. Und vor allem sind sie monetär nicht lösbar. Mhm. Denn Schulbau ist ja auch nicht das Billigste, was ich machen kann. Sicherlich auch nicht die teuerste Bauform. Da gibt es sicherlich andere Gebäudeformen, die viel teurer sind. Aber wir müssen natürlich auch die Belastbarkeitsgrenzen der entsprechenden Träger der finanziellen Verpflichtungen sehen. Und wenn man dann auf der anderen Seite eben sieht, dass im Grunde genommen die Schadenserfahrung im Schulbaubereich im Vergleich zum Beispiel zu Altenheim oder Ähnlichem viel, 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 viel niedriger sind, dann ist das eben so eine Abwägungssache. Ne? Ich glaube, wir müssen uns einfach viel mehr von dieser Null-Risiko-Idee trennen. Die wird es nicht mehr geben, weil die kein Mensch mehr bezahlen kann.
Ja, ja. Das kann ich so unterschreiben. Ja, das ist, glaube ich, vielen Akteuren, die jetzt nicht unbedingt tagtäglich bauen, nicht bewusst sozusagen, dass da auch tatsächlich Risiken verbleiben und dass eben auch Brandereignisse auch in Schulen geben kann und auch schon gab und auch geben wird. Ja,
ja.
Ja. Okay, ja, dann denke ich, haben wir das eine oder andere zugesagt, was wir sagen wollten. Es ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus dieser Fülle, was man sich dort anschauen könnte. Aber so als Überblick ist das, denke ich, gar nicht so verkehrt.
Ich fand es spannend. Ich habe ja in der Praxis nicht so viel damit zu tun mit Schulbau wie du. Super spannendes Thema trotzdem, weil wir vielleicht auch das ein oder andere aus diesen Konzepten, die dort niedergelegt sind, lernen können für andere Gebäudeformen. Denkt man zum Beispiel auch im Bereich der Verwaltungsgebäude über Open Space und Hoteling Systems und sonst was nach. Ja, Post-Corona-Zeiten, nicht jeder Mitarbeiter hat mehr zwingend einen festen Arbeitsplatz im Büro und so weiter. Da gibt es ja auch ganz, ganz interessante Entwicklungen. Scheinbar geht zwar der Trend wieder zu weniger Homeoffice und mehr Office, aber nichtsdestotrotz wollen die Betriebe ja auch ihre Arbeitswelten optimieren.
Ja.
Sicherlich der größte Treiber ist immer noch, ich spare Miete, wenn ich weniger Fläche verbrauche.
Ja.
Und das ist natürlich auch so ein, wir haben hier mal eine ganz neue Vorschrift, die sich aktiv mit anderen Formen von Gebäuden auseinandersetzt. Oder andere Gestaltung von Gebäuden. Finde ich sehr spannend.
Ja, genau. Vielen Dank dir für deine Ausführungen zu dem Notifizierungsverfahren, wie das Ganze läuft. Das war, denke ich, auch für viele aufschlussreich. Und ja, dann freue ich mich auf die nächsten Folgen.
Ja, Eugen, dir auch vielen Dank für deinen Input zur Schulbaurichtlinie, die ich wahrscheinlich in der Detailtiefe mir nicht durchgelesen hätte. Hättest du das Thema nicht aufgebracht, bin ich ganz ehrlich. Super spannendes Thema. Dir vielen Dank. Auch von meiner Seite nochmal der Hinweis an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Themenvorschläge haben, natürlich, ne, schreiben Sie uns gerne in die Kommentare. Wir nehmen auch gerne mal ein Thema auf, so wir denn dazu was sagen können. Es gibt auch immer wieder so Themenideen, die einfach out of range für uns sind. Dann, Eugen, dir nochmal vielen Dank. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Und dann bleibt uns doch nur auch den Zuhörern für die Aufmerksamkeit zu danken und ja, viel Spaß und Erfolg zu wünschen.
Genau, danke dir, lieber Carsten, und auch an alle, die hier zugehört haben, und bis auf bald.